Vika.
Ja, Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal, wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich? Скорее всего? Наверное, нет.
Okay, was? Kann man so sagen. Aber sag mal so, gibt's noch mal eine andere Möglichkeit zu sagen, ja, nee, eher nicht.
Наверное, да. Was? Warte mal.
Okay, pass auf. Wörtlich sag
da
mal.
Да нет, наверное.
Ja. Und wörtlich heißt es ja?
Ja, nein, vielleicht.
Aber es heißt eigentlich, nee, eher nicht.
Nee, genau. Stimmt. Das heißt, man sagt einfach verschiedenste Möglichkeiten, Antwortmöglichkeiten.
Man sagt einfach alles, was es gibt,
alles.
Meint damit aber, nee.
Да нет, наверное.
Да нет,
ja, stimmt. Aber wobei, nee, so ganz klar nein ist es nicht.
Nee, es ist so 51% nein.
Weil am Ende kommt ja наверное, vielleicht.
Да нет, наверное.
Weil das, ich finde, das schwächt das Ganze nochmal so ein bisschen
ja.
ab.
Ja, aber man möchte schon eigentlich nein sagen.
Ja, genau. Machen wir jetzt heute eine neue Folge, was sagst du?
Да нет, наверное. Да, да, конечно,
да. Абсолютно,
да. Natürlich. Natürlich.
Hallo.
Hallo zu Niette Mädchen, eurem Podcast von Das Ding vom SWR. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid.
Privetik, sag ich dazu.
Es gibt so ein paar Worte übrigens, die mir neulich mal wieder, wo sonst auf meiner For You-Page begegnet sind.
Natürlich.
Da ging es so um Übersetzungen, die sich einfach so ein bisschen anders anfühlen, auf Russisch im Vergleich zum Deutschen. Und dieses Ja, Nein, vielleicht, das ist so, es gibt es irgendwie nicht so zu 100%, weil das Wort Ja, also da, ist einfach wie so ein Füllwort ganz oft.
Да нет. Да,
heißt eigentlich
нормально.
Ja, nein, aber...
Ja, stimmt.
Ja, nee.
Ja,
könnte
nee.
Man vielleicht auf Deutsch sagen. Ja, nee.
Да как же? Also, ja,
also,
wie denn?
Also, es ist eigentlich immer so eine Betonung.
Genau,
ne?
Stimmt.
Aber man denkt da nicht so drüber nach. Man sagt es einfach.
Und deswegen ist es wahrscheinlich... Да нет,
наверное. Ja, genau. Die Betonung ist ja nicht...
Aber eigentlich ist man sich nicht so sicher.
Ja, genau.
Wenn man sagt... Ich glaube, wenn man sagen will, wenn man jetzt 100% sagen würde auf Russisch, nein, auf gar keinen Fall, würdest du sagen... Нет.
Ja.
100% auf нет. 100% nein.
Weißt du, was auch noch so ein Wort ist, was einfach sich auch wieder auf Russisch einfach anders anfühlt?
Mm-mm.
Das eine ist so, тошнит. Меня тошнит, ist es so, mir ist schlecht.
Übel.
Aber das sagst du ja auch manchmal in so Situationen, wo du wirklich, wo so deine Welt gefühlt so auf den Kopf gedreht ist. So,
ja.
So dein, das Herz rutscht dir in die Hose.
Aber ich finde, man kann das auf Deutsch auch sagen. Mir ist, also es ist echt übel. Oder es ist übel, was passiert ist. Oder mir ist übel. Oder mir ist schlecht.
Mhm. Stimmt, kann man sagen.
So.
Kann man schon auch sagen. Ne?
Ich finde, man kann das schon auch sagen, genau.
Irgendwie fühlt sich das anders an für mich.
Aber was ist, aber was mir jetzt gerade einfällt, da, weil wir waren jetzt am Wochenende bei deiner Einweihungsparty.
Ein
Valeria.
Jahr nachdem ich umgezogen bin, haben wir es auch geschafft.
Sehr gut. Partys finden wir immer sehr schön.
Natürlich.
Und da haben wir uns doch auch gefragt an einer Stelle, wie heißt denn eigentlich Einweihungsparty auf Russisch?
Das haben wir uns gefragt. Ich weiß es bis heute nicht.
Haben wir eine Antwort darauf? Nein, haben wir nicht.
Hast du geschaut?
nee, ich habe nicht nachgeschaut. Tatsächlich habe ich vergessen.
Gut vorbereitet.
Aber ich habe mich einfach ein bisschen gefragt jetzt vorhin, wie das heißen könnte. Weil, weißt du, was mir in den Sinn kam? Ich glaube, die Menschen in Russland, früher zum Beispiel, oder in der alten Sowjetunion, sind natürlich gar nicht so häufig in Wohnungen umgezogen. Also so häufig, wie ich zum Beispiel jetzt aktuell in Deutschland in den letzten Jahren gemacht habe, von Studentenwohnheim, WG, dann irgendwie Wohnungen mit Partner, dann wie auch immer.
Mhm.
Früher hat man ja auch auf engem Raum mit der Familie ganz, ganz lange gelebt. Jetzt aktuell kenne ich auch einige Familien, die immer noch gemeinsam leben in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, weil es dann einfach finanziell nicht geht. Und deswegen feiert man wahrscheinlich einfach nicht so oft Einweihungspartys.
Aber gibt's denn was? Müssen wir vielleicht
noch genau, aber ich dachte so, was sagt man denn dann? Праздновать переезд vielleicht?
Umzug feiern.
Den Umzug feiern? Oder праздновать въезд в новую квартиру? Feiern.
Ich habe witzigerweise, ich wollte es auch meiner Mutter sagen.
Mhm.
Und ich war so, к нам гости придут, wir werden Gäste haben. Мы празднуем Einweihungsfeier.
Ja.
Паневецкий, habe ich auf Deutsch gesagt. Und ich so, есть такое слово по-русски? Gibt es sowas auf Russisch? Und dann sagt sie nur, я приеду. Sie hat einfach nur geschrieben, ich komme vorbei. Sie hat mir keine Antwort gegeben.
Ich habe sie nicht gesehen auf der Einweihungsparty.
Sie hat so einen Tag vorher gesagt, ich komme vorbei, hat sich selbst eingeladen. Mhm. Also aus einem anderen Bundesland heraus, hat sich gedacht, ich steige in den Zug und komme. Mhm. Und das Ding ist, ich kann es halt nicht ausschließen, dass sie das nicht vielleicht zufällig macht.
Ehrlich? Ich hätte echt gedacht, dass deine Mama bei deiner Einweihungsparty auftaucht? Ich hätte das so cool gefunden, ich hätte sie endlich mal live gesehen.
Ja, aber also so, das ist jetzt wieder genau der Moment, wo
Straße ich... die Mama Valerie.
Seien Sie gegrüßt, Frau Mutter von Valeria. Das ist genau der Moment, wo sie es, glaube ich, witzig meint. Mhm. Und ich wette, wenn ich in irgendeiner Form ihr ein Signal gegeben hätte, dass sie das vielleicht auch gemacht hätte. Aber ich wollte nicht. Das war also gar nicht böse gemeint, aber so, das wäre einfach voll weird. Und dann so, wo bleibt sie? Wo soll sie hin? Wie lang? Also hä? Also sie muss ja auch nicht. Und das ist ein netter Gedanke, voll. Aber auch schon wieder so typisch unberechenbar. Und sie hat es halt das eine Mal gesagt und ich dachte so, hahaha, ist ein Witz. Mhm. Einen Tag später sagt sie wieder so, ja, priedo. Sie sagt es einfach nochmal. Ja. Ich war so, meinst du das jetzt?
Ich wollte dir einfach irgendein Zeichen geben, so nach dem Motto, mach keinen Scheiß.
Ich weiß es nicht.
So, ganz ehrlich.
Ey, keine
wenn ich
Ahnung.
Wenn ich da ankomme, will ich, dass die Wohnung sauber ist, oder?
Ja, sie kam auf jeden Fall nicht.
Nee.
Aber dafür warst du da. Ich habe mich sehr über die Semischki mit Geschmack gefreut, die du mitgebracht hast.
Hast du die schon probiert?
Nein, noch nicht. Aber viele Freunde vor Ort haben sie begutachtet und waren so, seit wann gibt es Semischki mit, da ist so Paprika-Chili-Geschmack.
Also Semischki sind Sonnenblumenkerne. Ja. Die kennt man auch vielleicht woanders als Pieper, hatten wir gesagt mal.
Stimmt.
Was sagt man noch? Es gibt so ein paar Wörter auch auf Deutsch, die man irgendwie sagt zu Semischki.
Also Kerne oder...
So sehr Sonnenblumenkerne. Meistens sind die so gesalzen. Das ist so die klassische Form oder einfach ganz neutral. Und ich habe die gesehen, ich so, nee, Semitschki in Chili, weiß nicht, Paprika-Variante.
Ja, ich fand's spannend.
Ich find's falsch.
Das hast du mir auch gesagt. Hier, ich find's falsch, ich schenke ich dir.
Also ich finde den Gedanken komisch, dass man da jetzt irgendwie einen Geschmack braucht, weil ich finde, Semitschki sind einfach richtig, richtig lecker, auch so.
Ich werde berichten.
Genau, du musst auf jeden Fall berichten. Die gibt's irgendwie in unterschiedlichen Varianten. Hat mich ein bisschen gewundert. Und musste da direkt auch so ein bisschen an die Zeit denken, wo ich Semitschki in Russland gekauft habe an der Straße bei so Babuschki, also bei so Omas, die an der Straße saßen und Semitschki verkauft haben. Wahrscheinlich dann, weiß nicht, wahrscheinlich hatten sie Sonnenblumen irgendwo in ihren Dörfchen und haben die Semitschki gesammelt. Und die hat man ja dann immer verkauft in einem Papier, in so einem Zeitungspapier. Mhm. Also quasi, du bekommst natürlich da nicht so eine schöne Tüte oder wie man es jetzt hier kennt, irgendwie...
Ich finde, das sieht auch cool aus.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen nostalgisch, würde ich sagen. Oder hat einen besonderen Vibe. Aber das war immer in so einem Zeitungspapier umwickelt. Und daran kann ich mich immer erinnern, hatten wir gekauft, vor allem im Sommer. Zum Knacken, ja, war auf jeden Fall richtig schön.
Über deine Sommererinnerungen möchte ich noch mehr erfahren gleich.
Oh, ja,
da
machen wir.
Da sprechen wir gleich drüber.
Sehr gerne.
Aber vorher möchte ich noch über einen anderen einschneidenden Punkt in deinem Leben sprechen. Liebe Vika,
ja.
Du hast gewählt.
Ich habe gewählt. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Was passiert,
am
was
Wochenende?
Ich nicht mitbekommen
habe? Nee,
schon ein bisschen was her.
Schon ein bisschen her, zwei Wochen.
Ja, zwei Wochen. Genau, fast zwei Wochen jetzt, wenn ihr die Folge hört. Und
hast du die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen?
Nein, Leute, beruhigt euch bitte alle da draußen.
Oh,
ich habe
Gott.
Nicht den deutschen Pass. Ich habe den immer noch nicht. Ich habe schon wieder nachgefragt. Ist egal. Leute, ich will nicht darüber reden. Das ist anstrengend und macht mir Kopfschmerzen. Mhm. Egal, ich durfte wählen und zwar den Integrationsrat. Und zwar waren jetzt vor kurzem die Kommunalwahlen in NRW, Kommunalwahlen, da darf man ja Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte wählen und das ist eine sehr, sehr wichtige Wahl gewesen für Nordrhein-Westfalen, bei der ich nicht mitmachen durfte, aber ich habe Post bekommen, trotzdem, dass ich bei einer Wahl mitmachen darf. Ich durfte den Integrationsrat wählen und Integrationsräte vertreten die Interessen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Mhm. Also das heißt, die können jetzt nicht besonders viel politisch entscheiden, aber zumindest können sie Vorschläge einbringen in der Politik, hier zum Beispiel in NRW. Da geht es jetzt beispielsweise um die Mehrsprachigkeit in Schulen. Also sollte die Mehrsprachigkeit gefördert werden an Schulen, sollen Kinder mehrere Sprachen sprechen, soll man vielleicht den deutschen Pass schneller bekommen. Also solche Angelegenheiten können dann auch Menschen klären, die in solchen Integrationsräten sitzen und eben solche Vorschläge liefern und so ein bisschen die Politik schon mitbestimmen. Und die Integrationsräte dürfen eben Menschen wählen mit Zuwanderungsgeschichte. Das war auf jeden Fall ein richtig schönes Erlebnis, dass ich so mitbestimmen konnte.
Ja, hat sich gut angefühlt.
Voll, es war richtig toll.
Ah, hoffentlich irgendwann auch nicht nur die Integrationswahl, auch wenn das natürlich cool ist, dass du dieses Erlebnis jetzt einmal machen konntest.
Ja.
Wollen wir zu einem Thema kommen, um vielleicht, auch wenn ich mich ein bisschen weigere, den Sommer langsam aber sicher abzuschließen. Vielleicht noch ein letztes Mal.
Oh mein Gott, wir haben Ende September und du so, ich weiß nicht, Sommer abschließen. So alles.
Ich will heute, noch nicht.
Heute so auf der Arbeit waren wir auch so, einer hat so ein Spekulatius-Tiramisu selber gebacken oder gemacht. Und ich so, warum hast du gerade zu Geburtstag? Sie so, nee, ich fühle gerade den Herbst. Die andere meinte so, ich hab heute auch so eine Jacke an, die so ein bisschen herbstlich ist und eine Tasche, die auch so in so Herbstfarben. Und dann meinte auch eine andere Kollegin so, oh, du bist voll in Herbstfarben angezogen. Ey, ich bin auch gerade voll so im Herbst drin. Also Valeria, ich glaube, du bist einfach, hängst noch viel zu krass am Sommer. Ja. Ist schon lange vorbei.
Jedes Jahr aufs Neue bin ich nicht bereit, mental Tschüss zu sagen zu dem schönen, der schönen Zeit.
Die kommt wieder. Ja. Du kannst auch den Herbst schön machen. Natürlich.
Ja.
Jetzt kommen.
Naja, okay. Also, ich halte mich aber gerne noch ein bisschen dran fest, mental. Und ich brauche deine Hilfe.
Ja.
Weil ich habe was auf TikTok gesehen.
Machen wir jetzt den Jetzt-Talk?
Wir ziehen mal den Jetzt-Talk nach vorne.
Und danach die Frage der Woche, wie immer.
Genau.
Okay, sehr gut.
Und da habe ich was gesehen. Ich habe dir das geschickt. Das ist ein kleiner POV, eine Slideshow gewesen mit schönen Fotos aus Russland, aus einem kleinen Dorf. Und da steht, POV, die Schule ist vorbei und du verbringst 3 Monate in dem Dorf deiner russischen Oma in den 2000ern. Weil, wir wissen ja, im September fängt immer wieder die Schule an, auch in Russland. Und davor gibt es 3 Monate lang Sommerferien. Die habe ich ja so nie mitgemacht.
Ja.
Ich als nach Deutschland eingewandertes Kind hatte ja nur meine 6 Wochen hier. Im August, September.
Ja.
Ich als die Person, die gerne den Sommer hat, ja? Ja. Ich konnte sie nicht vollkommen ausnutzen. Nein,
wir hatten andere Probleme, glaube ich.
Ich glaube auch. Aber weil das natürlich auch das war auch gefühlt sehr nostalgisch beschrieben mit Musik und und Emotionen und schöne Fotos. Natürlich eine sehr spezielle und vielleicht auch auf eine Art vielleicht romantisierende Vorstellung. Aber ich weiß es eben nicht.
Mhm.
Dann ist mir eingefallen, ich kenne ja jemanden, der in den 2000ern in Russland war.
Hier, hier bin ich.
Magst du mir einmal kurz helfen? Und wir gehen diese Slideshow durch.
Ja, gerne.
Und ich weiß nicht, wie sehr du Erfahrung hattest, in einem Dorf tatsächlich zu sein oder ob du vielleicht das so ein bisschen aus deiner Realität, wenn du dich noch überhaupt erinnerst an die 2000er in Russland.
Natürlich. Also ich erinnere mich an die Sommer, absolut.
Schon, oder? Du erzählst ja auch ab und zu davon.
Ja.
Und deswegen dachte ich, komm, lass uns mal zusammen einmal durchgehen und du sagst mir, ob das irgendwie realistisch war und wie es bei dir war oder nicht.
Mhm, gerne, ich bin dabei.
Okay.
Oh, ein bisschen in Erinnerung schwenken, ich finde es super.
Ja, Leute, und ihr könnt ja auch mal kurz mitdenken, so war das bei euch so oder so ähnlich, ist das vollkommener Quatsch. Wie gesagt, Dorf in Russland. Ist nicht weiter beschrieben, was für eins. Achso, in Klammern steht übrigens noch, in Klammern, die beste Zeit deines Lebens. Also es war wohl eine sehr schöne Zeit. Also die erste Slideshow ist, man sieht ein Foto von einem kleinen, von so einem kleinen Raum. Da ist ein Teppich natürlich, mit so vielen Mustern und so an der Decke. Tapete, die so ein bisschen auch schon so runtergekommen aussieht, bin ich ehrlich. Die Vorhänge sind da, ganz viel so alte Bettwäsche, bisschen wie unsere Tischdecke da im Hintergrund.
Ja.
Mit vielen schönen
die
Mustern.
Die habe ich ja auch von Tete Lada.
Ja, siehst du.
Die habe ich ja aus Russland mitgeschleppt, beziehungsweise sie hat es uns geschickt.
Also Foto fand ich, sah realistisch aus und dann steht da, du wachst auf um 10 Uhr und merkst einen Duft, der aus der Küche kommt.
Mhm.
So.
Ja. Also,
weiß nicht, ob du schon dazu was sagen kannst.
Ich würde einmal ganz kurz was generell dazu sagen. Erstmal, ich bin nicht in einem Dorf gewesen im Sommer, sondern ich hatte ja immer Urlaube gemacht in Krasnodar. Das ist eine Großstadt. Und da habe ich immer meinen Urlaub gehabt beim Dedushka, bei meinem Opa. Und habe da natürlich ich habe viele Gefühle dazu. Muss aber dazu sagen, natürlich ist das Leben in der Stadt ein bisschen anders als auf dem Dorf.
Ja, okay.
Aber wir haben gleichzeitig auch sehr viel Urlaub gemacht am Schwarzen Meer, wo es teilweise auch natürlich in so kleinen Ferienhäuschen so ein bisschen dörflicher war, was man vielleicht hier und da mal mit verbinden kann. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, man wacht um 10 Uhr morgens auf und riecht einen Duft, oder beziehungsweise hat so einen Duft in der Nase.
Wegen dem Frühstück.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, um wie viel Uhr ich immer aufgewacht bin im Urlaub. Daran kann ich mich nicht erinnern.
Aber ich glaube, der Punkt ist, man schläft aus. Ja. Auf jeden Fall. So.
Der Duft.
Der Duft kommt von dem Pfannkuchen, der die zum Frühstück gemacht Bliné. Wurden. Bliné. Mit hausgemachter Marmelade und Sour Cream, was Schmand ist wahrscheinlich. Gehe ich jetzt ja. mal davon aus. Smetana.
Mhm. Ja.
Erstmal, ja, Smetana mit Bliné.
Ja, doch. Kann man schon. Voll.
Doch.
Standard eigentlich tatsächlich. Aber ich wurde nie aufgeweckt mit diesem Duft, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Leider. Ich mag Bliné, aber die haben wir immer nachmittags gemacht oder abends und sehr oft gerne herzhaft. Auch gerne mit Hackfleisch, Zwiebelfüllung oder Kartoffeln. Also okay. manchmal, genau. Oder manchmal haben wir sie auch gekauft in so Kiosks, die schon fertig gemacht wurden. Aber morgens, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, nette Leute da draußen, aber woran ich mich erinnern kann, morgens immer war der Duft von Kielbasa.
Von Wurst.
Ja. Von so einer Fleischwurst.
Von so einer, so richtig so dicke.
Genau, weil ja, am ja, Tag, also immer meine Mama und ich und mein Bruder oder keine Ahnung, mein Opa, wir waren immer abends im Supermarkt einkaufen in der Nähe. Und ich weiß noch, wie wir an der Supermarktkasse standen und eine ganz bestimmte Wurstsorte gekauft haben. Leute, ihr kennt sie bestimmt auch, schon mal gehört, Doktorske.
Ich kenne sogar, ja, der Name sagt mir sogar auch
das
was.
Ist so ein bisschen übersetzt wie die Doktor, die ärztliche.
Die ärztliche, ja.
Die ärztliche Wurst.
So nach dem Motto, hat der Arzt verschrieben oder
ja,
was?
Ja, genau. Ich weiß nicht, warum. Dann gab es dann noch eine andere Sorte, Malochne hieß. Also es hat Milch. Auch nichts mit Milch zu tun, aber genau. Die hatten wir und dann haben wir halt wirklich Brote geschmiert mit Butter und Kielbasa.
Ja, die spielen später noch eine Rolle. Aber ja.
Okay.
Ja.
Genau, daran kann ich mich erinnern. Und natürlich gab es zum Frühstück immer Kascha. Das war Standard. Also
Brei.
Ja, Brei. Also zum Beispiel, meine Mama hat ja andauernd Avsyanne vel Kascha gemacht, Haferflockenbrei. Mhm. Schön so in so einer alten, in so einem alten Topf, wo schon alles so angerostet und angebraten von allen Seiten ist. Ich weiß noch, da wurde immer so Avsyanka so rausgekratzt aus dem Topf, dann schön auf dem Teller mit einem Klecks Butter da drauf. Das ist so das, was wir eigentlich auch immer mit meinem Opa gegessen haben. Und ja, das haben wir echt immer gefrühstückt. Das war gut.
Meine Mutter hat tatsächlich auch öfter mal so Pfannkuchen gemacht, wenn es mal die Zeit hergegeben hat, am Wochenende oder in den Ferien. Und ich weiß, dass ich sie so nie hinkriege, wie sie macht. Und ich auch sonst nirgendwo anders, wenn ich mal Pfannkuchen esse, sind nicht die Bliné, die ich halt von zu Hause kenne. Weil die sind auch so richtig ölig und so und die sind so dünn.
Ah, ja.
Aber geil. Also ich habe so das Bild gesehen und war so, das Rezept ist ähnlich.
Ja. Bliné kann man immer essen. Ich finde es so lecker.
Ja, wir müssen noch mal die ganze Bliné-Folge machen. Das haben wir mal einen Vorschlag bekommen. Vielleicht nächstes Jahr zur Maslenitza.
Ja, machen wir.
Okay, pass auf. Es geht weiter. Du gehst zu deiner kleinen Bibliothek, deiner Babuschka und versuchst, das Buch zu finden, das dir dein Lehrer als Hausaufgabe aufgegeben hat.
Also, erstmal Djeduschka nochmal. Ich war leider, ich habe meine Oma leider nie kennengelernt, jetzt zumindest mütterlicherseits. Und ja, bei ihm, ja, da gab es eine Riesenbibliothek. Also, er hatte einen Bücherschrank in seinem Wohnzimmer stehen und er hatte jedes einzelne Buch. Und ja, ich habe ja in der Schule in Russland immer Bücher quasi Aufgaben bekommen. Man sollte eine gewisse Anzahl an Büchern und bestimmte Bücher in den Ferien. Wie viele?
Ja.
Das weiß ich leider nicht mehr, wie viele, aber es war schon so ein Stapel.
Boah, ey, stressig.
Genau. Ja, ich fand es eigentlich voll schön. Also,
ohne ChatGPT.
Ohne ChatGPT, andere Welt. Wir haben quasi für die erste, zweite, dritte ne, Klasse, vierte Klasse und so weiter Bücher bekommen, je nach Schulklasse, unterschiedlichste Autoren und so Dichter. Und ich kann mich echt daran erinnern, dass der, also manchmal haben wir uns auch echt unterhalten über die russische Literatur oder auch generell über die Literatur, die man so in Russland liest. Das sind ja teilweise Mark Twain zum Beispiel, ne? Hier Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
Genau.
Haben wir gelesen. Dann ein, ich glaube, britischer Autor, Jack London, Love of Life, genau, wie heißt das nochmal? Любовь жизни oder sowas. Es waren so so Bücher auch von internationalen Autoren, die wir in der Schule gelesen haben. Oder klar, Puschkin, Turgenev, Tolstoi, so diese ganzen bekannten russischen Autoren, die man dann auch immer mitgenommen hat. Und ja, und das war, ich kann mich richtig dran erinnern, der hatte jedes Buch tatsächlich da.
Krass.
Ich konnte mit ihm auch wirklich über alles reden, was das angeht.
Gab es dann vielleicht auch mal so Leute, die das sich so ein bisschen verpokert haben, nichts gelesen haben und dann so bist du so kurz vor, die Schule fängt wieder an und dann musst du einfach nur noch so durchballern und alles durchlesen? Oder schafft man es auch mal so ohne zu lesen in die nächste Zeit?
Also ich glaube, so wie Kinder halt sind, manchmal, klar hat man keinen Bock, man versucht das irgendwie grob so zusammenzufassen oder lässt sich das bestimmt von Jeduschka Bauschke erklären, was da in dem Buch steht. Aber ich glaube, die Moral damals war bei den Kids ein bisschen anders oder zumindest anders geprägt, weil man eine andere Erziehung so ein bisschen da genossen hat, dass das ganz normal und selbstverständlich ist, diese Bücher zu lesen. Das war, hat sich irgendwie keiner hinterfragt, weißt du? Das war nicht so... boah, gar keinen Bock, ey, ich meckere nur die ganze Zeit, weil ich kann, also, sondern es war so normal, jeder hat es gemacht. Ich meine, ich war ja auch nur bis zur fünften Klasse da. Ich weiß jetzt nicht, wie es danach war, wahrscheinlich, da gibt es ja genau die gleichen Geschichten wie in jeder anderen Schule. Man wird Teenie, man möchte sich mit Freunden treffen, man will Party machen, man hat keinen Bock auf Schule. Genau, aber das, was ich zumindest mitbekommen, war schon so, wir lesen jetzt, wenn wir wieder in die Schule gehen ab dem September, dann werden wir diese Bücher präsentieren, wir werden darüber sprechen, analysieren und durchgehen in diesem Jahr. Und das ist schon krass. Also es sind
Respektiere ich richtige
Flashbacks, die ich jetzt im Kopf habe.
Bisschen Nostalgie-Schub.
Richtig, richtig krass. Ja, voll.
Ja, ey, es ist ja auch immer, finde ich, also nicht umsonst gibt es diese Slideshows. Ich glaube, da schwingen so viele Gefühle mit.
Ich würde mal gerne wissen, wie es heute ist. Ich glaube, die, was wir auch schon mal hier besprochen haben oder was man immer wieder auch in unabhängigen russischen Medien liest, dass sich die generell Schulliteratur verändert, angepasst wird, dass die russische Regierung eben alles tut, um auch die Geschichte nochmal neu zu schreiben. Und da werden natürlich auch einige Bücher gekickt, neu geschrieben, zensiert. Deswegen heute ist alles nochmal definitiv anders als damals.
Ja,
wobei auch da bestimmt auch schon einige Sachen zensiert wurden, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, das kann sehr gut sein. Ja. So, Moment. Es geht weiter.
Ja.
Jetzt ist der Djeduschka dran. Dann radelst du mit dem alten Fahrrad deines Djeduschkas durch die Gegend mit anderen Kindern aus dem Ort. Ich weiß jetzt nicht, wie das...
wie süß.
Vor allem, da steht so mit dem alten Fahrrad aus der Sowjetunion von deinem Opa.
Nee, mein Opa hatte kein Fahrrad, das weiß ich. Der ist immer tatsächlich sehr viel gelaufen.
Okay, gut.
Kurze Geschichte dazu.
Das Mittagessen kommt.
Ja!
Hühnerbrühe und gebratene Kartoffeln und ein Salat aus Tomate, Gurke und Schmand.
Ja, das kenne ich.
Ich auch, aber meine Oma hat das genauso. Dieses Foto schaut genauso aus wie das, was ich von meiner Oma auf den Tisch bekommen habe nach dem Synchronschwimmtraining.
Kurinessoup, das und ist wirklich so lecker.
Es ist so einfach, aber es war, glaube ich, eine der leckersten Sachen, die ich irgendwie so als Kind gegessen habe. Ich habe da so gute Erinnerungen dran. Vor allem wirklich so, denn wir haben das, als wir Akroschka gemacht haben, auch so darüber gesprochen. Dieser super basic Salat, Tomate, Gurke, Schmand. Tomate, warum ist das so geil? Da ist sonst nichts. Salz, Pfeffer, Tomate.
Ich glaube, das liegt an dem vielen Salz.
Wahrscheinlich.
Dass es so gut schmeckt.
Vielleicht an dem Fett von einem Schmand.
Ich habe es auch geliebt. So ja, genau. Ach. Was war das neben dem Salat nochmal?
Kartoffeln, gebratene Kartoffeln.
Ja. Mhm. Also mein Opa hatte eine Leibspeise. Der hat immer so eine Fischpfanne gemacht mit ganz vielen Kartoffeln und Fisch und alles in der
Pfanne. Ja.
Oder Fisch. Eintopf oder sowas.
Mhm.
Das hat der immer richtig, richtig lecker gemacht. Ja.
Ich habe nichts zu Abend gegessen.
Ich bin gerade auch so voll am... Das Wasser läuft mir im Mund zusammen.
Ist so bei mir auch. Okay.
Vor einigen Folgen wusste ich nicht, wie dieses Sprichwort, was ist das,
hey,
diese Phrase heißt. Das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Ich habe früher gesagt, meine Spucke läuft.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Aber schau dich mal an. Nach so vielen über 100 Folgen, du weißt mittlerweile, wie deutsche Sprichworte gehen. Du warst schon wählen. Anderer Mensch.
Anderer Mensch.
Okay. Denk nochmal 2000er, Russland, Kind.
Ja,
Kindheit.
Kind.
Gehst du dann im Fluss schwimmen nach dem Mittagessen? Weil die Person hier ging danach im Fluss schwimmen. Oder im Meer in deinem Fall.
Ja, wenn wir am Meer natürlich Urlaub gemacht haben, dann klar. Wir waren aber stundenlang im Meer schwimmen. Also mein Bruder und ich, wir sind nicht aus dem Wasser rausgekommen. Ja, am Meer, aber da, wir hatten in der Nähe da bei uns kein River, beziehungsweise nirgendwo, wo wir schwimmen konnten.
Bis dann die Leute euch gesagt haben, Sini Gube, Gube Sini.
Gube Sini.
Sini Gube.
Sini Gube.
Okay, pass auf, Gube sind Lippen, Sini sind blau und ich habe es gerade blaue Lippen auf Deutsch gesagt. Statt Lippenblau, wie man es auf Russisch sagen würde.
Du kannst es aber auch andersrum sagen, nur du musst es richtig betonen. Beziehungsweise
Sini Gube.
Sini Gube. Ja. Gube Sini oder Sini Gube, ja, kannst du beides sagen.
Das habe ich so oft gesagt, irgendwie hört sich das komisch an. Aber man hat ja dann irgendwann gesagt, so die Lippen sind blau, komm mal
ja,
aus dem Wasser
raus. Ja, die Lippen
sind
blau, genau. Ja, es war, ja, tatsächlich. Ne, wir sind auch bei Gewitter, bei Regen, bei Sturm in dieses Wasser da reingerannt, ins Schwarze Meer und hatten da gar keine Angst.
Jetzt muss ich wieder eine Sache zu einer Vokabel sagen, ja, weil du gerade Regen gesagt hast. Mhm. Ich habe neulich meiner Mutter erzählt, dass während sie im Urlaub war, es hier so stark geregnet hat. Und ein Wort, was ich im Russischen immer benutze, ist «здесь ливень». Mhm. Also so ein Schauer oder so im Prinzip.
Ja, wie so Platzregen.
Ja, genau. Ja. Aber das ist ein Wort, das ich im Deutschen nicht so oft benutze.
Platzregen?
Ja.
Ja, stimmt. Living. So, ja,
Living.
Weißt
du, was ich meine? Man sagt genau. Das öfter auf Russisch, aber nicht so oft auf Deutsch. Aber ich weiß
weil
nicht,
wenn du sagst, na ulze Durst, also auf der Straße oder es regnet
dann regnet es
genau, dann weißt du, ja, es regnet halt. Aber wenn du sagst, Living, dann weißt du, oh,
Schauer.
Ich nehme meinen Regenschirm definitiv mit.
Man kann auch sagen, es regnet so stark, ey, so, es pisst aus einmal.
Genau, ja.
Aber so, Living.
Ja. Ja, was sag ich? Ja, Starkregen. Ja, nee, Starkregen sagt man beim
sagt
Wetter.
Man
so Wettermeldungen in den Nachrichten.
Ja, eben. Also so eine.
Stimmt.
Weiß ich auch nicht warum.
Richtig heftig.
Random, ja. Random observieren. Okay. Also weiter. nach dem Fluss schwimmen oder Meer schwimmen, spielst du dann Verstecken. Und dann versteckst du dich im Keller deines Opas, wo super viele Einmachgläser stehen. Laut dieser Person
okay.
auf TikTok.
Also mein Opa hatte...
keinen Keller.
Boah, wir sind ja auch nicht auf dem Dorf, sondern auch wieder mal in der Stadt. Aber nee, der hatte, glaube ich, keinen Keller. Ich kann mich nicht erinnern,
aber
dass er einen Keller
so
hat.
Verstecken spielen und so.
Nee, mein Opa saß immer rum, hat Kreuzworträtsel gelesen, gemacht. Und
mit anderen Freunden.
Sudoku. Verstecken. Prätki gratze. Verstecken spielen. Ja, aber das machen wir mit 5, oder?
Wahrscheinlich, wenn man jünger ist, ne?
Ja, kann ich mich nicht erinnern, ja. Ehrlich gesagt.
Ist auch so ein random Spiel. Man rennt weg und. Aber das haben wir auch gemacht früher. Okay. Zeit für die Toilette. Und dann. Das stand einfach nur. Zeit für die Toilette und man sieht, wie so ein Plumpsklo in einem Schuppen ungefähr ist.
Plumpsklo, ja, kenne ich. Das ist.
Mein Albtraum.
Ja, das war. Gott, wie oft, oh Gott, ich habe so krasse Erinnerungen an solche Plumpsklos. Die waren ja wirklich. Also ich weiß nicht, ob ich ein paar Mal da reingefallen bin. Also, naja. Aber wirklich, als wir in diesem Ferienhäuschen waren am Meer, weiß ich noch, dass wir da natürlich auch diesen Bereich auch mit anderen Gästen geteilt haben. Und wir hatten natürlich so eine eigene kleine Wohnung oder so ein Zimmer und eine Küche, die wir dann gemeinsam mit anderen benutzen durften. Und natürlich gab es dann eine Toilette. Aber, und das war einige Male so, wir waren dann unterschiedlichen Unterkünften. Das war einige Male so, dass wir gefühlt 5 Minuten dahin laufen mussten. Oder ja, wirklich andere Seite.
Um aufs Klo zu gehen.
Ja, ja, genau. Um aufs Plumpsklo zu gehen. Da war einfach nur ein Loch.
Ja, und ich weiß noch, einer der ersten Male, wo ich dann wieder als Kind in Russland war, in St. Petersburg, auch, also riesige Stadt. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwie in einem, ich weiß nicht mal, ob das ein Museum oder irgendwo war, ich wollte auf die Toilette gehen und habe dann auch nur so ein Loch gesehen.
Ja.
Und ich weiß noch, dass das wie so ein Kulturschock für mich war. Weil ich habe gar nicht verstanden, wie ich da...
Entschuldigung.
Wo ist der Roma?
Spassiva.
Ich habe dieses Loch gesehen und war so, wo ist das Klo? Versteh's nicht. Bis mir irgendjemand gesagt hat, das ist das Klo.
Ja. Ja, voll. Das ist wirklich wahr. Ja. Ich glaube, ja.
Okay, weiter geht's.
Man kann nichts mehr dazu sagen.
Absolut gar nichts mehr dazu sagen.
Ja.
Zum Abendessen gibt's Pelmeni und Apfelküchlein. Also so kleine, gut, kann man jetzt auch nicht so viel zu sagen.
Lecker. Du meinst jetzt so Pirashki?
Ja, das waren, ja genau, die sahen so aus wie so kleine Pirashkis, wie so gebacken irgendwie und innen drin ist anscheinend Apfelmus oder sowas gewesen. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber sah lecker aus.
Ja, Abendessen war immer sehr lecker. Mm. Ja, schöne, richtig schöne Erinnerungen.
Okay, dann abends gemeinsam den Sonnenuntergang genießen. Man sieht Landschaft, grün, sonst ist nichts. Mit den Großeltern schaut man sich den Sonnenuntergang an.
Nee.
Oder trashy Talkshows mit der Oma oder Opa in dem Fall, bevor man schlafen geht. Habt ihr zusammen Fernsehen geschaut?
Ja, wir haben Fernsehen geschaut, aber mein Opa hat immer gesagt, da tu ich.
Tu ich. Oh mein Gott, ja. Dieser Ausdruck, tu ich.
Ja, so nach dem Motto.
Sie an.
Nach dem Motto so, ach, die soll sonst wohin gehen.
Ja.
So, das war seine Einstellung zu allem, was im Fernsehen gesagt wird.
Oh mein Gott, ich habe diese Geste schon so lange nicht mehr gehört oder gesehen, aber das erinnert mich auch total.
Guck mal, da ist wieder dieses da vorne. Da pfui.
Da pfui.
So, man spuckt einmal quasi.
Ja,
und
man,
sagt,
man imitiert das, dass man sie anspuckt eigentlich.
Genau, so die Talkshows und alles, was da passiert, weil er auch sehr oft sehr viel kritisiert hat. Ja, und abends haben wir Durak gespielt, wir haben Schach gespielt, Dame haben wir gespielt, wir haben so einfach rumgesessen, gemalt und danach mussten wir unsere Raskladuschki aufklappen, weißt du noch, was das ist? Ja, so Klappbetten und schlafen gehen. Ja.
Ja. Okay, oh nein, es ist noch nicht Schlafenszeit.
Ach so.
Sie denken, deine Großeltern, du bist hungrig. Jetzt gibt's Brot mit Salami. Einen kleinen Snack. Da ist, kommt jetzt deine Doktorske oder wie sie heißt. Wie heißt sie
aber
nochmal?
Das ist keine Salami.
Nee,
das ist
genau.
Eher so
die
Fleischwurst.
Ist ja so Stadtwurst. Aber
ja,
aber noch eine Schnitte vorm Schlafen gehen.
Boah, was haben wir denn abends immer? Ah, aber ja wirklich, also ich weiß nicht mehr, ob das Salami war, aber du machst den Kühlschrank auf und da sind ja meistens immer so ganz viele so fettige, also wirklich, da sind so Kielbasa. Käse, Butter, irgendwas steht da drin. Man kann mir schon vorstellen, dass man da so eine Schnitte gemacht hat. Aber ich weiß nicht mehr so richtig, kann mich nicht so richtig dran erinnern an den Abend.
Und zum Schluss, du gehst um 11 Uhr schlafen, während du das laute Ticken der Uhr hörst. Und das hatte ich aber bei meiner Oma
Gott,
auch.
Ja.
Warum ist das so eine universelle Erfahrung, die man gemacht hat?
Wie oft ich meine Mama gefragt habe, kannst du bitte die Uhr auch abhängen und die Batterie rausmachen? Weil ich konnte damit nicht schlafen.
Yo. Ich fand das auch immer richtig gruselig.
Aber die sind immer so richtig laut. So richtig laut, Leute.
Als ich das gelesen habe, habe ich auch wieder so ein Flashback bekommen. Ich dachte so, warum hat man so laute Uhren gehabt früher?
Ja, stimmt. Die lauten Uhren.
Das war so laut.
Also eine alte Mechanik. Und dann hing immer meistens dann auch irgendwo im Flur diese Kalender, die man abreißen konnte, Tag für Tag. Mhm. Und dann stand da irgendein Spruch drauf. Das weiß ich auch noch. Ja.
Ach ja.
Ach, schön.
Ja, auf jeden Fall gab es aber, fand ich schön, in den Kommentaren einige, die aus unterschiedlichsten Ländern kommen, die gesagt haben, hä, das ist total krass, bei uns war es so ähnlich. Ich meine, das waren jetzt auch keine total außergewöhnlichen Dinge, die man hier gerade gesehen hat. Aber Leute aus Italien habe ich gesehen, aus Tschechien, aus Polen, sogar jemand aus Kentucky, also aus Amerika, meinte so, hey, bei uns war es voll ähnlich. Ach, wie schön, diese 3 Monate und irgendwie, irgendwie so eine nostalgische kleine Slideshow.
Voll. Ja, ich glaube, das macht auch ganz viel mit Menschen, wenn man nochmal so zurückblickt und zurückschaut. Ich glaube, generell macht man das, ich glaube so...
Man vergisst aber die schlechten Sachen.
Man vergisst die schlechten Sachen, aber...
Also ist wirklich so.
Ja, absolut. Klar, wenn man nur schöne Bilder sieht und wenn man nur diese schönen Erinnerungen hat. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass man ein paar schlechte Sachen einfach vergisst und einfach wirklich sich so ein bisschen an den Erinnerungen hält, weil das ja auch einem ein sehr gutes Gefühl gibt. Aber was ich letztens so gedacht habe, ist, dass zum Beispiel wir ja voll oft darüber reden, so zum Beispiel im Podcast.
Ja, voll.
Wir gucken uns auf Social Media solche Sachen an. Wir können so ein bisschen Revue passieren lassen, was früher gut war. Und ich habe das Gefühl, so zum Beispiel meine Eltern passiert das ganz selten, dass sie so intensiv sich mit schönen Dingen aus der Kindheit beschäftigen, wie wir. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht einfach...
Oder sie machen das mit sich aus, machen es nicht so öffentlich wie wir.
Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir einfach extrem Redebedarf.
Ja,
und die
mit
halt
dir
nicht.
Reden sie nicht so darüber. So über die, so damals und so.
Nein, eigentlich nicht.
Oh, meine Mutter würde, also sagt nonstop irgendwelche Dinge von früher. Nonstop. Aber ich glaube, es ist auch voll was, also so, ob es gibt so Menschen, die sind da total anfällig für und mögen und lieben das total oder denen ist das total wichtig und andere wahrscheinlich nicht. Vielleicht kommt es auch voll, also so.
Ja, und ich glaube, das hängt auch voll davon ab, was du sonst noch erlebt hast, wie du gesagt hast, weil es ja vielleicht auch sehr viele einige negative Sachen waren. Oder vielleicht sind es so wunderschöne Verbindungen oder Erinnerungen, dass du auch sehr doll traurig werden könntest, deshalb, weil du das irgendwie vermisst.
Genau, oder es hat auch nicht jeder so eine schöne Zeit gehabt. Also das gibt es ja auch. Leute,
ja, sage ich ja, genau, wenn das mal negative vielleicht Sachen auch erlebt hat.
Ja.
Und das vielleicht berührt, man muss ja auch mit seinen Emotionen auch umgehen können. Ich habe auch das Gefühl manchmal,
so zugänglich,
dass
irgendwie
einige da vielleicht auch in der Familie gar nicht diese Emotionen zulassen.
Ja.
So zurückzublicken. Aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht so höchst emotional, wenn ich meine, das ist meine Kindheit. Ich finde es einfach schön. Ich finde es schön, darüber zu sprechen und sich zu erinnern daran, weil es irgendwie, bei mir ist es ja so, ich bin irgendwie in einer Welt aufgewachsen und das war Russland.
Mhm.
Und als ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich plötzlich in einer zweiten Welt gewesen. Mhm. Also bei mir im Kopf habe ich quasi zwei unterschiedliche Welten erlebt und gesehen. Und die eine habe ich, mit der einen habe ich so ein bisschen abgeschlossen, weil es meine Vergangenheit ist und weil es an einem anderen Ort ist, mit anderen Menschen, mit einer anderen Kultur und anderer Mentalität. Und die andere ist da, wo ich jetzt gerade bin.
Mhm. Vor allem die ist ja auch so nicht, also die vergangene Welt, die gibt es ja auch so gar nicht mehr in der Form.
Genau.
Das ist ja auch nochmal, kommt ja auch nochmal irgendwie dazu.
Also je nachdem, ne? Natürlich gibt es Teile davon.
Ja.
Und ich meine, meine Familie dort macht immer noch Urlaub am Schwarzen Meer.
Mhm.
Und ich denke mal, natürlich hat sich vieles verändert. Aber das ist so ganz komisch, weil man erinnert sich einfach selten an so diese Zeit, die wirklich so diese Vergangenheit ist. Die, mit der du vielleicht abgeschlossen hast und die eine andere Welt ist.
Ja.
Es ist für mich richtig krass, weil ich muss das immer auch trennen.
Ja.
Oder
ist auch nicht so einfach, glaube ich.
Schwer auch.
Ja.
Weil du zum Beispiel auch gesagt hast, so Anfang 2000er. Da war ich ja am Anfang, ich war ja Anfang 2000er in Russland, aber danach bin ich auch nach Deutschland gekommen. Und auch aus Deutschland sind wir ja immer nach Russland zurück quasi gegangen im Sommer, um da Urlaub zu machen.
Mhm.
Also diese Seite gab es ja auch.
Mhm. Ja.
Es ist so, in meinem Kopf passieren manchmal sehr viele Dinge, wo man das erstmal vielleicht sortieren muss und klarkommen muss, so wo ist der Anfang, was kann man erzählen, was passt jetzt gerade zu dieser Geschichte und was nicht.
Und manchmal muss man ja auch seine eigenen Gefühle dafür nochmal so ein bisschen sortieren,
ja, voll,
oder? Und sich selbst damit auseinandersetzen.
Ja, absolut.
Ja.
Aber wie ist es bei deiner Mama? Schwelgt sie so richtig in Erinnerung mit positiven Gefühlen, wenn sie zurückdenkt an ihre Kindheit?
Es ist immer sehr wehmütig, glaube ich. Es sind viele Gefühle, glaube ich, die sie hat. Aber ich glaube, sie könnte aus allem was Nostalgisches machen.
Okay.
Für sie ist es nostalgisch, dass wir uns wahrscheinlich vor 3 Monaten gesehen haben oder so. Weißt du, was ich meine? Oder also, weiß ich nicht, vor wie vielen Monaten, aber für sie ist es nostalgisch, dass wir letztes Jahr diese große Feier hatten. Sie kann aus allem ein großes Ding machen.
Ich find's irgendwie schön.
Ich find's auch schön. Manchmal sind es sehr viele, sehr intensive Gefühle, die ich nicht immer so, weißt du, so, wo ich nicht immer weiß.
Du bist halt ein anderer Mensch.
Ja, ich bin einfach also anders. Irgendwie kann ich damit manchmal nicht so, oder was heißt, ich kann damit nicht so, sondern manchmal bin ich damit so überfordert, weil das so viele starke Gefühle sind.
Ja, das sind ja ihre Gefühle. Du hast ja ganz andere.
Genau, es ist ja voll schön, dass sie hat. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn sie damit so, wenn sie damit auch was Schönes und Positives verbindet. Aber ja, das ist bei mir einfach nicht so oft.
Ja, voll, verstehe ich auch voll.
Ich bin einfach kaltherzig.
Kaltherzig.
Apropos.
Distanziert.
Kaltherziger Bösewicht.
Ja, erzähl.
Kommen wir zur Frage der Woche.
Ja.
Weil die hat ein bisschen was damit zu tun.
Oh.
Auch Kindheit vielleicht, auch Erinnerungen, auch böse werden.
Ja.
Vielleicht ist das der Grund. Oh mein Gott, okay, pass auf. Warte, ich nehme dich mit durch meine Gedanken.
Böse werden, alles klar.
Pass auf, wir haben beide ein Buch gelesen. Ich habe das hier mitgebracht. Ups.
Richtig.
Dieses Buch heißt Mama, bitte lern Deutsch von Tassim.
Mhm.
Und hier ist noch ein kleiner Untertitel. Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft. Tassim Durgun heißt er. Wer ihn nicht kennt, er ist Content Creator, er hat Germanistik studiert, er hat ein Format, Tassims Interviewformat heißt es, von Funk. Und in dem Buch wird auch genauer erklärt, wo er herkommt, was seine Geschichte ist, was seine Erfahrungen hier waren, in Deutschland aufzuwachsen mit dieser Geschichte als kurdische Jesiden, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Und man muss vielleicht dazu sagen, er hat einen sehr zynischen Humor. Also, wer ihn nicht kennt, der sagt manchmal Sachen, die im ersten Mal vielleicht auch ein bisschen düster wirken, aber also ich finde es sehr lustig. Ich verstehe aber auch, dass es nicht jedermanns so Sache ist. Nicht jeder findet das, glaube ich, direkt genauso lustig. Ich schon. In dem Buch wird es aber auch sehr deep. Es geht auch sehr viel um seine Mutter.
Mhm.
Und ich finde es richtig, allein deswegen sehr wertvoll, dieses Buch zu lesen. Wir haben darüber schon mal kurz gesprochen.
Ja.
Und du hast es auch gelesen.
Ich habe es auch gelesen, ja, voll.
Und deswegen, finde ich, sollten wir über eine Sache hier nochmal draus reden, weil die lässt mich nicht los.
Mhm.
Und ich hätte daraus jetzt eine kleine Frage der Woche an dich.
Okay, erzähl.
Also.
Hau raus.
Es gibt eine Stelle in diesem Buch, wo er über seine Villain-Origin-Story spricht.
Mhm. Was ist eine Villain-Origin-Story?
Die Entstehungsgeschichte von einem Bösewichten in einem Film. Also
Joker.
Ja, genau.
Fällt mir direkt ein, ja.
Genau. Der hatte ja auch eine Story, warum er so böse geworden ist. Und meine Frage der Woche an dich ist, hast du eine Villain-Origin-Story?
Eine Villain-Origin-Story? Also, dass ich zu einer bösen Person wurde? Oder was möchtest du von mir hören?
Okay, pass auf. Ich kann dir das ein bisschen genauer erläutern, indem ich vorlese, was er seine Villain-Origin-Story
hat. Gerne, ja.
Okay.
Valeria liest vor.
Ich lese
schön.
Vor. Kleiner Njetta-Buchclub hier an dieser Stelle. Er sagt, ich war 5 Jahre alt, als ich meinen ersten Ablehnungsbescheid von der Ausländerbehörde erhielt. Ich war 5 Jahre alt, als mir auf einem Stück Papier mitgeteilt wurde, du gehörst nicht in das Land, in dem du geboren wurdest. Nun folgt die Geschichte, die mich dazu brachte, mein Deutsch zu perfektionieren. Dies ist die Geschichte davon, wie ich lernte, Deutschland zu hassen. Dies ist meine Villain-Origin-Story. Also man merkt direkt, richtig heftig geschrieben auch.
Mhm.
Also auch mit so starken Gefühlen, sag ich mal. Und er redet dann darüber, dass er zum Beispiel, also dass seine Eltern so einen Brief bekommen haben, den Abschiebebrief, dass sie aber nicht ganz wussten, was sie damit anfangen sollen. Ihr Deutsch war nicht gut genug. Er hat dann versucht, das als 5-jähriges Kind, wenn ich das hier, ne, zu klären, zu verstehen, zu lesen. Also muss man sich auch mal vorstellen, die Schwere der Situation.
Voll.
So das Gefühl zu haben, du bist verantwortlich für deine gesamte Familie und du bist ja aber auch hier geboren. Das heißt, du kennst eigentlich kein anderes Land. Natürlich willst du nicht abgeschoben werden.
Ja.
So, und dann erklärt er hier, wie sie dann am Ende so diesen ganzen Prozess mitmachen, wie er versucht. Und ich habe mich dann so an so viele Dinge erinnert, weil ich hatte ja auch am Anfang nicht den deutschen Pass. Also klar, mit der schwere Abschiebebrief hatte ich nie die Situation. Finde ich auch nochmal einfach allein gruselig, mir das vorzustellen, in so einer Situation zu sein. Und dann einfach auch so als so junges Kind, also ich verstehe, warum das die Entstehungsgeschichte eines Bösewichts sein kann, sage ich mal.
Ja, ja, klar.
Vor allem, weil er danach erzählt, wie sie quasi versucht haben, und jetzt, das wirst du bestimmt auch fühlen, als eine Person, die gerade immer noch mit einem nicht-deutschen Pass mit solchen Behörden zu kämpfen hat. Er musste quasi irgendwelche Papiere mitbringen und steht dann so in diesem Raum, in dieser Ausländerbehörde. Und ich weiß noch, der beschreibt hier so eine Sache, dass er so von wegen, er sucht sich eine Tür aus, wo er gleich reingeht und er denkt sich so, die Tür in der Mitte, die schaut gut aus. So da, auf diese Tür vertraue ich mich. Wenn ich da reinkomme, dann habe ich Glück. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst, aber ich erinnere mich dann auch so, wenn ich mal früher am Ausländeramt oder der Ausländerbehörde war, das war manchmal ja so willkürlich, was da passiert ist. Manchmal hatte ich das zumindest das Gefühl oder meine Mutter hatte auch das Gefühl oder wir haben ganz oft die Erfahrung gemacht, dass irgendwie Beamte auch öfter mal andere Dinge sagen, je nachdem, an welchen Beamten du kommst. Und ich habe dann auch manchmal so gegambelt, so, wenn ich diese, habe ich so ein bisschen Aberglauben. Wenn ich diese Nummer habe und diese Person, ich hoffe, sie ist nett. Ich hoffe, die hat einen guten Tag. Dann habe ich Glück.
Ja, stimmt.
So Kleinigkeiten, an die habe ich mich dann halt auch erinnert.
Voll.
Naja, und dann sind sie in dieser Behörde und natürlich fehlt etwas. Kenne ich zumindest auch. Kennst du das auch?
Ja, immer. Irgendein Stempel fehlt, den man holen muss aus Russland oder aus einem anderen Land noch, wo die Großeltern geboren sind, wo ich noch nie war. Und dann, ja, ciao.
Ja, noch eine Sache, die mir dann auch aufgefallen ist, weil er sagt auch, die hatten nur die originalen Papiere, aber sie haben alles in dreifacher Kopie oder so gebraucht.
Ja,
und
genau.
Das ist eine Sache, die ich nie verstehen werde.
Ja.
Ganz oft braucht man
Kopien. Die haben keine Kopiergeräte.
Warum haben sie keine Kopiergeräte?
Ja, ich verstehe das auch nicht.
Ich habe so oft genau deswegen Stress gehabt. Zum Beispiel, wenn man damals noch so ein Visum beantragen musste mit dem russischen Pass, da brauchst du 1000 kopierte Dinge. Aber wenn du das nicht dabei hast, ciao. Du gehst nach Hause, du kommst hier jetzt einfach nicht weiter. Und ich denke mir so, für euch, ihr habt doch hier Kopierer. Ihr könntet doch safe Sachen ausdrucken. Ich verstehe wahrscheinlich, dass das ist wahrscheinlich die Logik dahinter. Aber ich verstehe es nicht. Also ich finde schon einfach crazy, dass so was Wichtiges einfach an Kopierern scheitert.
Absolut. Das, also es gibt unglaublich viele Dinge, die in den Behörden scheitern, beziehungsweise wo Menschen einfach so viele Probleme haben. Und ich verstehe einfach nicht, warum man einfach Dinge, also ich glaube, es würden viele Dinge sehr schneller, deutlich schneller laufen und besser funktionieren, wenn so ganz Kleinigkeiten diese Behörden verändert werden würden. Wenn man einfach vielleicht eine kleine Regel irgendwo bricht und sagt, nee, wir kopieren jetzt mal hier für die Familie die Sachen so. Komm, wir machen das, obwohl wir das eigentlich nicht sollen.
Schau, wenn du dich als Integrationsräte mal aufstellen lässt, wähle ich dich.
So, das wird als erstes geändert. So. Kopieren.
Mehr Kopierer in Ausländerbehörden und überall sonst. Oder generell keine kopierten Papierkram-Sachen mehr, nur noch digital. Okay.
Ja, wobei so. Das auch manchmal für vielleicht Großeltern nicht so einfach sein kann.
Ja,
kann.
Das stimmt.
Das tut mir dann auch wieder leid. Ja, okay. Man muss alle betrachten.
Alle mitdenken. Genau. Okay. So, auf jeden Fall, an dieser Stelle, an diesem Kapitel, eskaliert das alles. Die erleben nicht so schöne Erfahrungen in diesem Raum mit diesen Beamten. Es gibt eine körperliche Auseinandersetzung dann teilweise auch mit der Mutter. Es ist ganz schlimm und demütigend. Es wird dann auch rassistisch, also die werden dann auch beleidigt und so weiter. Und dann, nach viel hin und her schaffen sie es, auch mit sehr viel Zeit und so, da irgendwie davon zu kommen, das irgendwie zu regeln. Und dann sagt er, jetzt lese ich nochmal kurz vor, und all das hatte an diesem einen Tag in der Ausländerbehörde seinen Anfang genommen. Danach haben wir uns, um Widerspruch einzulegen, mit einem Integrationslotsen zusammengetan, der sich ehrenamtlich um Fälle wie unsere kümmerte. Mit seiner Hilfe konnten wir die Verlängerung unserer Aufenthaltserlaubnis nach einem mühsamen Weg durchsetzen. So, und dann sagt er, fast 10 Jahre später konnte ich dann endlich die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen, wie es sich meine Mutter für mich immer gewünscht hat. Bis dahin lagen noch viele Demütigungen vor uns, nicht nur auf deutschen Ämtern, sondern auch im türkischen Konsulat, aber darüber könnte ich leicht ein zweites Buch schreiben. Mein ganzes Leben habe ich auf das Langen der deutschen Staatsbürgerschaft hingearbeitet. Seit ich lesen und schreiben kann, habe ich Stellungnahmen verfasst, übersetzt und unsere Lage erklärt und so weiter. Er hat kopiert und Kopien vergessen. Und dann redet er eben darüber, wie er dann aber so total ehrgeizig geworden ist, dieses System zu checken. Also der hat sich gedacht, so dieses System zu verstehen, was er schreibt, wie er schreibt, was er mitbringt, das Deutsch zu verstehen, die bürokratischen Sachen zu verstehen. Der hat danach studiert, der hat einen Bachelorabschluss gemacht und so weiter. Das hat ihn halt angetrieben. Mhm. Das ist seine Villain-Origin-Story.
Okay. Okay, verstehe, ja.
Hast du eine Villain-Origin-Story? Sie muss nicht so heftig sein wie die.
Ja, die ist wahrscheinlich nicht so heftig. Ja, gute Frage. Also, ich bin in Deutschland so ein bisschen, glaube ich, zwischen wieder zwei Welten irgendwie aufgewachsen. Anscheinend in unterschiedlichsten Welten lebe ich. aber ich war ja so, als ich Teenie war, war ich sehr viel mit meinen Freundinnen unterwegs, vor allem in Essen im Ruhrgebiet. Wir waren sehr viel feiern. Wir haben jedes Wochenende uns irgendwie schick gemacht und sind dann einfach losgezogen. Und das wirklich Freitag, Samstag. Und es hat sich auch bei mir alles so in diesem Moment um Freundinnen, Freundschaften gedreht, um Ausgehen. Und es war auch sehr schön. Ich habe auch das voll gefeiert. Ich war auch in so einem Umfeld, wo, glaube ich, einfach sehr viele Menschen oder Freundinnen von mir gar nicht so die großen Ziele hatten, irgendwelche Karrieren angestrebt haben. Einige Freundinnen kommen auch aus sehr, ja, teilweise schwierigen Familienverhältnissen, wo, finanzielle Probleme, generell Familienprobleme und natürlich haben wir uns das alle einfach das Leben schön gemacht, ne, indem wir ausgegangen sind. So. Mhm. Es war auch so ein bisschen vielleicht eine Flucht aus dem Alltag, eine Flucht von dem eigenen Zuhause, weil da immer sehr viele Probleme waren. Bei mir genauso. Also ich habe alles mitbekommen, was zu Hause so passiert ist, in Sachen vor allem finanzielle Probleme, in Sachen Behördengänge, in Sachen Briefe, irgendwelche, die nicht geklärt werden konnten. Ich hatte keine Zeit, ich war in der Schule, ich konnte nicht alles regeln. Mir hat vieles leid getan, irgendwie, keine Ahnung. Die Sprache war immer ein Struggle, immer noch. Ich meine, als ich so 16 war, war ich ja auch erst 5 Jahre in Deutschland, so, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, total.
Und dann, genau, das war so die eine Welt. Und trotzdem war die andere Welt diepe Gespräche zum Beispiel mit meiner Mama zu spannenden Themen, so Literatur, klassische Musik. Wir haben über Komponisten gesprochen abends. Wir haben, keine Ahnung, ich wusste, ich habe so einen anderen Background, aber dadurch, dass ja wir da einfach in diesem sozial benachteiligten Viertel aufgewachsen sind, konnten wir das einfach alles irgendwie vielleicht nicht so leben, wie man es, wie, wie wie man sich gewünscht hätte. Ich habe dann auch irgendwann die Musikschule geschmissen, so, weil ich dann lieber feiern wollte oder keine Ahnung, weil ich einfach ein bisschen enttäuscht war von ein paar Ergebnissen. Genau, und ich kann mich erinnern an eine Situation, also warum erzähle ich das alles, so damit ihr das ein bisschen versteht, so welche Umstände da waren.
Ja.
Aber ich kann mich so an so ein paar Situationen erinnern, wo Menschen mich nur als dieses eine russische oder russischsprachige Partygirl gesehen haben.
Mm.
Und ich mich aber im Inneren auch für andere Dinge interessiert habe.
Mhm.
Und mich generell viele, viele Dinge interessiert haben. Nur ich wusste noch nicht, in welche Richtung es geht. Mhm. Weil zu Hause einfach ich hatte zu Hause keinen Raum für meine Interessen so ein bisschen, weil wir haben nie über krasse Karrierepläne gesprochen. Mhm. Wir haben nie darüber gesprochen, so was man jetzt so studieren kann oder wie auch immer. Meine Mama hat immer vertraut in mich. So, sie meinte immer, du machst das. Und mein Papa auch. Ne? Die haben immer gesagt, du machst das schon. Du gehst deinen Weg. Du guckst einfach, was dich interessiert. Hauptsache, dir geht's gut. Sagen wir ne, so
gesund
und so weiter.
Und
alles andere klärt sich von alleine.
Ja, aber natürlich trotzdem, das ist halt
genau, ich hatte keine krass, Unterstützung. Also,
ja, genau.
Obwohl, nee, ich muss sagen, ich kann schon sagen, ich bin schon privilegiert, dass meine Eltern mich so mental immer unterstützt haben.
Ja.
Egal, was ich gemacht habe.
Auch nicht selbstverständlich.
Genau, ja. Die waren da, die haben mich machen lassen und ich wusste, die haben mich ja auch öfter mal gelobt für irgendwelche Sachen. Das ist ja schon die halbe Miete. Mhm. So, ne, dass man jetzt keinen Stress hat, so groß. Alles andere musste ich selber klären.
Ja.
So, und dann kann ich mich erinnern an eine Situation oder an ein paar Situationen, wo Leute so gesagt haben, ja, eine Situation im Club, da weiß ich noch. Ich war schon beim Hochschulradio, das war so mit 20 oder so.
Mhm.
Ich war beim Hochschulradio, habe schon angefangen, mich fürs Radio zu interessieren. So Studentenradio, ne? Da hat man so angefangen, irgendwie ein bisschen ein paar Sendungen zu moderieren. Und habe das so einem Typen erzählt. Ich so, ey, ich bin beim Radio, mir macht's voll Spaß. Der so, wie, du bist beim Radio? Ich so, ja, bla bla. Was machst du da so? Ja, wir haben zum Beispiel jetzt heute über ein wichtiges Treffen gesprochen, wo Obama auch unterwegs ist. Also, ne? Und der so, okay, ein Quiz. Kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass du das weißt. Auf welchem Treffen ist der denn? Und ich so, ich weiß das doch ganz genau. Ich so, G20-Gipfel. Ich wusste es, weil ich darüber irgendwie auch da schon berichtet habe.
Ich finde das so, ich hasse solche Situationen.
Ja, und er wollte mich herausfordern, weil er dachte, ich,
ja, klar.
Keine Ahnung, ich bin uninformiert. Ja. So, er hat mir das gar nicht gesehen.
Ja.
und ich so, ey, willst du mich, also.
Ach, Digga.
So, so Leute sehen so das Oberflächliche und können halt sich gar nicht vorstellen, dass Menschen vielleicht was im Köpfchen haben. Und ich glaube, so ein paar Probleme, also ein paar kleine Situationen, ähnliche Situationen gab es, wo ich dann danach einfach nochmal so gedacht habe, ey, ich mache jetzt mein Studium fertig. Ich gehe ins Radio, ich gehe ins Fernsehen, ich mache ganz viele Sachen, weil mir das auch unglaublich viel Spaß macht. Aber ich glaube, diese ganzen Sachen so haben mich auch extrem angetrieben. Es ist jetzt nicht so, dass ich so gedacht habe, boah, ich bin jetzt voll sauer oder wütend oder frustriert, sondern
ja, das ist ja auch überspitzt in diesem Buch, genau, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ne,
das ist genau, für mich ja. so immer, wenn ich was gehört habe oder generell auch so im Alltag Kritik, das ist für mich immer ein krasser Antrieb. Mhm. Also ich bin nicht so down oder so, boah, jetzt mache ich nicht mehr weiter, sondern im Gegenteil, bei mir ist es immer so, wenn ich was Negatives höre, denke ich mir, ey, im Gegenteil, ich mache das oder ich mache noch viel mehr und mir macht es noch viel mehr Spaß, genau deswegen.
Was eine gute Fähigkeit ist, merkt ihr das fürs Vorstellungsgespräch, das ist eine gute Antwort.
Nee, wirklich, also ich schöpfe daraus so viel Kraft, das ist richtig krass, wirklich. Viel mehr, als wenn ich nur gelobt werde.
Ja.
Lob geht hier rein, da raus. Komischerweise bei mir. Kritik bleibt, aber ich kann richtig viel daraus schöpfen. Und,
kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Kritik an.
Ja, aber, vielleicht. Genau, aber das waren so Momente, wo ich glaube ich gedacht habe, nee, ich habe einen anderen Background, mich interessieren andere Dinge. Ihr wisst gar nicht so, wie viel ich gestruggelt habe eigentlich in meinem Leben. Beziehungsweise nicht ich, sondern meine Eltern eher. Mhm. Und was wir da durchmachen mussten. Und ja, es war jetzt nicht so, ich will es euch jetzt zeigen, aber vielleicht waren das so Momente, die mich angetrieben haben.
Ja,
vielleicht,
verstehe ich.
Ja. Und bei dir? Was ist deine Villain-Origin-Story?
Ich musste gerade an eine Situation denken, weil du das erzählt hast. Mhm. Da habe ich studiert und da hat mir ein Typ einfach nicht geglaubt, dass Synchronschwimmen olympisch ist. Mhm. Nachdem ich 8 Jahre lang Synchronschwimmerin war und wir Olympia, also wirklich die Olympiade uns angeschaut haben, Synchronschwimmerinnen gesehen haben, das analysiert haben und so. Und ich habe ihm das versucht zu erzählen und der hat mir einfach nicht geglaubt. Der war so, nee. Das kann nicht sein. Er hat es gegoogelt vor meinen Augen. Und ich habe gedacht, geht's eigentlich noch?
Du machst den Sport, richtig Ahnung.
Ich
und
bin fast rot vor Wut geworden.
Das sind so, siehst du, aber so ein Moment bleibt im Kopf.
Ja, ja.
Das hätte
daran habe ich gar nicht gedacht jetzt. Ja. Aber ich habe mich daran erinnert, weil du es gerade erzählt hast.
Ja.
Also ich glaube, bei mir gibt es nicht die eine Story, die mich zu der kaltherzigen, bösen Seele gemacht hat, die ich heute bin. Es sind viele kleine Momente. Ich glaube, als allererstes, aber meine Mutter steigert sich da auch manchmal rein. So, die redet dann mit mir auch darüber und sagt, ja, und das war unfair und denen zeigen wir es und so. Also ich glaube, sie hat da vielleicht auch eine Rolle gespielt. Das erste war wahrscheinlich, dass ich keine Empfehlung bekommen habe, aufs Gymnasium zu gehen nach der dritten, obwohl meine Noten gepasst haben. Mhm. Aber die haben so gerade so gepasst. Deswegen habe ich auch die Empfehlung nicht bekommen. Mein Deutsch war wahrscheinlich auch nicht perfekt so. Und deswegen hat aber meine Mutter trotzdem alles daran getan, quasi das Gegenteil zu beweisen. Und ich weiß noch, dass ich quasi nach dem Abitur, ich habe so lange das mit mir mitgetragen, dass ich am Ende dann meiner Grundschullehrerin auf Facebook, ich habe sie ausfindig gemacht, ich habe ihr geschrieben.
Nein!
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder nicht.
Weiß ich nicht mehr.
Wenn, ist es lange her. Aber ja, ich war auf jeden Fall so... Es war für mich so ein wichtiger Moment, zu sagen, dir habe ich es gezeigt. Mhm. Du hast gedacht, ich schaff's nicht. Oder sie, Frau XYZ, haben nicht an mich geglaubt. Genau, und ihnen habe ich es gezeigt. Ich bin jetzt übrigens hier Studentin. Ja.
So nämlich.
Und sie hat dann auch noch sehr freundlich geantwortet mit, ja, dass das ja nichts Persönliches war. Und
ach so.
Ist ja schön, dass man es trotzdem geschafft hat.
Ja.
Ich denke, die weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wer ich bin, aber ist mir egal. Ja. Sie muss trotzdem wissen, diese Empfehlungen, das ist ja wirklich, es gibt so einen Begriff auch, also speziell, um was so diese Schulteilung angeht nach der Grundschule, es nennt sich so Gatekeeper. Also es sind so Leute, die quasi dir Türen öffnen oder Türen schließen. Mhm. Und das soll empfehlen. Empfehlungen sind voll wichtig. Also so, es gibt schon, es gibt schon Leute, die beobachten, so, es gibt ein Muster, dass Menschen, die vielleicht Migrationsgeschichte haben, nicht unbedingt die Empfehlung bekommen, obwohl sie eigentlich könnten.
Mhm.
Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, jeder Gang zu einer Ausländerbehörde war so ein, dass man wirklich auch ein bisschen, was er erzählt hat, so dieses, dass man dass man versucht, möglichst perfekt gerade abzuliefern, das, was die wollen von einem, dass man sich denkt, so jedes Mal, wenn, glaube ich, ich eine Mahnung übersetzt habe von meiner Mutter, weil kam ein Mahnbrief mit, mal wieder wurde irgendwas nicht gezahlt und man sieht irgendwelche krassen Konsequenzen, so als Kind liest du das, versuchst es irgendwie zu beschreiben, bist währenddessen halt die ganze Zeit so, what the fuck passiert hier? Die Mutter so, ja, jetzt, nee, hier, komm, schreib das und das als Antwort und du denkst dir so, nee, so kann man nicht antworten und so. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich sowas, glaube ich, übersetzt habe und gesehen habe, wie sie halt, glaube ich, auch ein bisschen damit gestruggelt hat, habe ich mir nur gedacht so, dass ich will nicht in so einer Situation sein. Ich will eigentlich alles dafür tun, um nicht so zu leben.
Mhm.
Und eigentlich auch alles dafür tun, dass sie nicht so leben muss oder dass sonst auch keiner aus meiner Familie so lebt. Darüber haben wir vor kurzem ja auch gesprochen, so dieses Schuldgefühle haben oder so, dass du halt irgendwie versuchst, das zu kompensieren vielleicht.
Mhm.
Ich glaube, jeder Kommentar zur Sprache, der in irgendeiner Form passiert ist, jede Deutschlehrerin, die gesagt hat, ich sehe dich nicht im Journalismus, es gab die eine, aber an die denke ich.
Ja, es ist so.
an die ich immer noch denke, wenn ich manchmal im Journalismus arbeite und denke, naja, krass, eigentlich hat da jemand mal ganz oben gesagt oder weiß ich nicht, früher gesagt, dass es eigentlich nicht der Ort ist, an dem du sein darfst. Aber auf der anderen Seite ist ja nicht immer alles nur böse und schlecht, gab es auch mal einen Moment, weil ich glaube, irgendwann, wenn du die ganze Zeit nur von allen Seiten hörst, so, nee, schaffst du nicht, ist nicht dein Ding, du solltest nicht aufs Gymnasium gehen, keine Ahnung, ich denke dann aber auch zum Beispiel an den Sport, also so eine Gymnastik, so eine russische Trainerin hat mich schon auch gebrochen, manchmal im Training. Also ich habe neulich eine Kindheitsfreundin wieder getroffen und wir haben ein bisschen drüber gesprochen, wie absurd krass das eigentlich war, weil es gab so einen Moment, du musstest so eine Kür in der Gymnastik, rhythmische Sportgymnastik habe ich gemacht, vortanzen, vor dieser Trainerin und sie hat dich einfach nicht angeschaut. Also du tanzt, du zappelst dir einen ab, du gibst Gas, du schwitzt, du zerrst dir irgendwelche Bänder in alle Richtungen, du springst, du versuchst zu performen. Sie schaut dich einfach nicht an und dann sagt sie, nochmal. Und du denkst dir so, ich weiß ja nicht mal, was falsch ist. So, irgendwas ist falsch, aber oh du Gott. Musst es einfach nochmal machen. Ja, aber hier, um nochmal positiver vielleicht rauszugehen, neben den Trainerinnen, die mich mit dem Arsch nicht angeschaut haben im Training und den ganzen Deutschlehrern, die mich nicht irgendwie ernst genommen haben oder Grundschullehrerinnen, die mich nicht irgendwo gesehen haben, gab es auch die eine Lehrerin, die, glaube ich, auch so ein bisschen zu meiner Origin-Story beigetragen hat. Villain-Origin-Story. Weil ich hatte dann einfach irgendwann, wenn dir von allen Seiten gesagt wird, irgendwie kannst du nichts. So, und du solltest da, also was auch immer, ne, außer vielleicht deine Mutter. Und dann denkst du dir, okay, meine Mutter muss das vielleicht sagen, keine Ahnung. Ja. Woher soll ich irgendwann wissen, ob ich was kann oder nicht? Mhm. Wenn dir, also deine Noten sind scheiße, deine, also was genau soll mich hier antreiben eigentlich?
Ja, voll.
Und dann war ich irgendwann halt, hatte ich so eine Phase entsprechend in der Schule, wo ich halt keine Mühe mehr immer gegeben habe und keinen Bock mehr hatte. Ja. Ich war laut, ich habe Verweise kassiert ohne Ende, ich habe Geärger gemacht, ich habe Quatsch reingerufen, so, weil ich dachte, vielleicht kann ich witzig sein. Vielleicht bin ich, vielleicht ist das meine Villain Origin. Vielleicht bin ich fucking funny. Weil, so.
Und vielleicht wolltest du einfach nur cool sein.
Ja, natürlich wollte ich cool sein.
Jeder will.
Ich wollte irgendwie dazu, ich wollte cool dazugehören. Natürlich. Ich dachte mir, ich kann nicht mit Geld protzen. Ich brauche was anderes. Ja, Humor. Klar. There you go. Ja. Mein Humor war dann das, was ich versucht habe. keine Ahnung, ey. Frag mich.
Wie viele Leute haben gelacht, ist die Frage.
alle, bis auf meine Lehrer. Nee. Es war nicht gut. Ich bin auch nicht sehr stolz drauf. Aber irgendwann hat mich nämlich eine Lehrerin so zur Seite geholt, nach so einem ganz schlimmen Unterricht, wo ich wirklich viel Ärger gemacht habe und, glaube ich, auch mindestens einen Verweis bekommen habe. Und dann hat sie nur so gesagt, irgendwie so von wegen, dass ich das Dümmchen spiele, gerade in der Klasse, und sie das sieht. Und dass das aber eigentlich Quatsch ist, weil ich mich unter meinem Wert verkaufe gerade. So.
Okay.
Und es war irgendwie harsch, das so zu hören. Aber es war so das erste Mal, dass mir jemand durch die Blume gesagt hat, du kannst eigentlich mehr. Und warum glaubst du nicht selbst dran, so ein bisschen? Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas hat dann so ein bisschen angefangen zu rattern, glaube ich, in dem Moment. Ich war natürlich in dem Moment erstmal ziemlich sauer und dachte mir so, so ein Scheiß, die kennt mich nicht. Was weiß die schon? Und es war aber, glaube ich, Englischlehrerin früher. Und irgendwann habe ich mich aber so, weiß ich nicht, so nach und nach, es war auch nicht nur dieser eine Moment, aber irgendwie erinnere ich mich bis heute an dieses Gespräch.
Ja.
Und ich habe wirklich einfach angefangen, mich ein bisschen anzustrengen und vielleicht weniger laut zu sein. Und irgendwann war halt auch besonders Englisch, was einmal eigentlich das Fach war, wo ich durchgefallen bin, mein Lieblingsfach. Und ich habe dann angefangen, das zu studieren und so. Und ich habe es total geliebt. Und ich bin auch nach Amerika und England und so gereist und habe dann irgendwie dann auch ein bisschen mehr an mich selbst geglaubt. Ja. Also das ist nochmal so eine, vielleicht nicht die Villain-Origin-Story, aber schon auch etwas, wo ich dachte, ja okay, manchmal muss man halt, brauchst du mal so eine krasse Ansage.
Ja, voll.
Also auch nicht jeder ist empfänglich dafür, aber in dem Moment hat es irgendwie, war so zur richtigen Zeit irgendwie so das richtige Wort. Also der
richtige, vielleicht auch im richtigen Alter, wo man schon langsam vielleicht versucht oder gar nicht so unbewusst ein bisschen in eine Richtung denkt oder zumindest.
Das war auch relativ früh, ich glaube 8. Klasse oder sowas. 9.
Ah,
8.
Also ja, okay.
So ungefähr in der Phase.
Ja, gut.
Und ja, ab dem Moment war ich dann so ein bisschen nicht von heute auf morgen, ist ja ein Prozess. Aber ja, irgendwie hat sich das dann so verändert.
Ja, man braucht auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Menschen, die sagen, da läuft was schief oder vielleicht, ich meine, das ist ja auch ganz okay. Na, wie gesagt, ich mag, also ich bin gut mit Kritik und treibe mich auch echt oft an. Zumindest früher war das ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr gerade auch an irgendwelche Momente.
Ja, Leute.
Wo ihr so denkt, ah, okay, das ist vielleicht ein Moment, hat mich verändert oder dadurch habe ich mich mehr angestrengt oder ich habe was verändert in meinem Leben oder ihr habt gedacht, ey, den zeige ich's. Wenn ihr Bock habt, schickt uns doch einfach mal eure Geschichten an nettemädchen@dasding.de oder natürlich zu uns in die DMs auf Instagram. Wir freuen uns sehr, wenn ihr eure Sachen mit uns teilt und wenn ihr wollt, lesen wir auch was vor oder wir spielen eine Sprachnachricht vor.
Das machen wir am liebsten.
Das machen wir am liebsten, genau. Also rüber mit euren Nachrichten, genau. Und wir wollen, also was ist da unser Fazit jetzt? Was möchten wir noch auf den Weg geben?
Manchmal Bist du der Bösewicht? Und manchmal braucht es Bösewichte in deinem Leben. Nein, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan.
Das dazu. Jetzt noch ein kleiner Hörtipp von uns. Haben wir immer wieder zwischendurch auch bei Nährte Mädchen hier, damit ihr Bescheid wisst, was auch in der ARD Audiothek sonst so passiert. Mhm. Und zwar gibt es einen neuen Podcast, der heißt Selma Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft. Und da geht es um Selma. Sie ist 17, macht gerade ihr Abi. Und das scheint wohl ein kleines Wunder zu sein, weil Selmas Startbedingungen waren einfach super schwierig. Ihre Mutter ist alleinerziehende Marokkanerin, dazu auch noch Analphabetin, ist gesundheitlich angeschlagen und spricht kaum Deutsch. So, aber, aber dann kamen Claudia und Hans.
Genau. Ja, Pech gehabt, könnte man sagen, wenn dann nicht Claudia und Hans wären. Sie treten in Selmas Leben, als sie 6 Jahre alt ist, im Rahmen einer sogenannten Sozialpatenschaft. Und das ist, wenn man zum Beispiel, also in Claudia und Hans Fall, keine eigenen Kinder haben kann. Und die haben sich gedacht, das wäre ja dann in dem Fall eine gute Lösung. Was sie damals aber nicht gedacht haben, dass es sehr turbulent wird mit sehr vielen Wutanfällen und vielen, vielen Fragen auf beiden Seiten. Also, der Doku-Podcast heißt Selma Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft, ist von SWR Kultur. Und alle 6 Folgen gibt es jetzt ab sofort in der ARD Audiothek.
Yes, hört da mal rein. Dann ist aber auch Schluss für heute.
Dann ist Schluss, aber wirklich.
Genau. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von einer lieben Hörerin von Nierte Mädchen, weil wir haben ja letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen, über die Massage gesprochen.
Risse, risse, spalle, spalle, jedet, pois, is verschaue.
So.
Falls ihr nicht wisst, was wir gesagt haben, hört euch einfach die letzte Folge an.
Genau. Und wir haben eine ganz liebe Nachricht bekommen. Und zwar zu einer deutschen Massage. Wir haben ja uns so ein bisschen gefragt. Wir haben auch unseren Podcast-Redakteur Timo gefragt. Der hat uns so ein paar Sachen gesagt, aber wir wussten nicht so richtig. Sie schreibt, sie musste sehr schmunzeln, als sie unsere Folge gehört hat, weil sie da sehr auch an ihre eigene Kindergarten-Schulzeit denken musste. Sie ist selber deutsch und würde behaupten, dass sie in einem sehr deutsch geprägten Kindergarten und auch in der Schule war. Und sie meinte, wir hatten absolut recht, es gab dieses Massagespiel, so wie wir das kennen, tatsächlich nicht. Es gab da so ein paar andere Sachen, zum Beispiel, dass man sich so mit 5 bis 10 Kindern in eine lange Reihe auf dem Boden gesetzt hat. Mhm. Und zwar immer so, dass man auf den Rücken des anderen geschaut hat. Mhm. So, und dann fing die hinterste Person an, eine einfache Massagebewegung auf dem Rücken zu machen, bei der Person, die davor saß. Mhm. Und auch mal mit so Handkanten klopfen, schreibt sie. Und dann mussten die Personen davor Stück für Stück, wie bei einer Laola-Welle, auch anfangen, diese Massagebewegung auf dem Rücken der Person vor ihr zu machen.
Wie Stille Post, aber mit Massagebewegungen.
Ja, genau, so ungefähr. Süß. Und sie fand das immer sehr lustig, denkt sehr gern dran zurück.
Oh.
Und sie schreibt, nun kennt ihr auch ein deutsches Gegenstück zu eurem Massagespiel. Ich fand's irgendwie süß.
Schau mal, was das hier für eine schöne Folge mit nostalgischen Reisen und Bösewichtsgeschichten in die Vergangenheit war.
Toll, finde ich richtig super.
Okay, packa.
Ich hoffe, ihr findet die Folge auch genauso gut wie wir.
Falls ja, bewertet uns bitte.
Genau.
Mit allen Sternen, wo gibt.
Wo gibt, Sternbewertung, bitte, bitte, bitte. Das freut uns immer sehr. Und dann...
falls ihr Kritik habt, dann wachsen wir daran, bitte. Aber behaltet sie vielleicht erstmal noch für euch. Okay, komm, da kommt nichts Gutes mehr bei raus.
Ich kann auch nicht mehr reden.
Da weiß ich, packa, tschüss.
Das sehe ich aber, Rasa,
bis
packa, packa.
Hat sie gerade gesagt.
Daniel, naverne.
Daniel?
Vielleicht.
Daniel, wahrscheinlich.
Vielleicht sind wir da.
Ja, nein,
mal gucken.
Vielleicht.
Okay, dabei.
Ich muss das einfach abonnieren, um das herauszufinden.
Ja, abonnieren ist eine gute Sache.
Oder?
Kann man das?
Folgen, abonnieren.
Ich habe uns abonniert.
Tschüss.
Tschüss.